Banken aufgehört. Also damit, dass man skeptisch sein sollte, wenn jemand zu Grabe getragen wird, auch wenn man die Todesanzeige liest.
Ja.
Weil man oft feststellt, dass derjenige eigentlich dann unter dem Stich. Und ich habe gedacht, also schon bevor Sie diese Gedanken geäußert haben, das ist eine wunderbare Grabrede auf das Medium. Und das ist eigentlich die erste einigermaßen ernsthafte oder plausible, die ich höre. Aber
ja. Das ist das Medium, aber das Medium, so wie es heute verstanden wird.
Ja, also im Sinne dieser Medientheorie oder Medien-Euphorie.
Ja.
Und ich habe schon gefragt, wie sieht dieser Wiedergänger aus, nach der Todesanzeige der Medium heißt?
Ja, das ist eben... Ich denke, das Problem ist, dass es zu einem Kurzschluss gekommen ist. Wir leben tatsächlich in einer Situation der Herrschaft eines gewissen technologischen Determinismus. Das ist ja irgendwie sogar witzig, weil der technologische Determinismus war im Grunde die Ideologie des vulgären Marxismus. Im Grunde, das war das, woran die Sowjetunion geglaubt hat. Und man liest sicherlich immer wieder in den historischen Büchern, dass der Sieger die Ideologie des Besiegten nach dem Sieg sofort aneignet. Aber wenn man das sozusagen in das alte Rom liest und so, dann das scheint das sozusagen eine historische Geschichte zu sein. Aber jetzt passiert es eben. Also der Westen nach dem Ende des Kalten Krieges plötzlich beginnt zu glauben an den technologischen Determinismus, ja, im marxistischen Sinne. Das heißt, das Sein bestimmt das Bewusstsein, das technologische Entwicklung ist das Sein, das Bewusstsein ist sozusagen Produktionsverhältnis, das eine reagiert auf das andere. Technologische Entwicklung ist primär und Reaktion ist sekundär. Und in Bezug auf die Künste, in Bezug auf die Kultur, dieser technologische Determinismus tritt auf, und zwar absolut in dieser spezifischen Form, ja, in dieser engelschen Form, ja, als medialer Determinismus. Das heißt, man denkt so, bildproduzierende oder textproduzierende oder distribuierende oder speichernde, also verarbeitende Apparatur, Technologie bestimmt das Medium. Das Medium bestimmt die Möglichkeiten des Einzelnen, mit diesem Medium zu operieren. Ja, das ist absolut in der Analogie zu sehen zur englischen Interpretation des Marxismus. Ja? Der Produktionsmittel bedienen die Produktionsverhältnisse, die Produktionsverhältnisse bedienen die Produktion des Einzelnen. Also was mir nicht gefällt, ist nicht dieser Begriff Medium als solches und nicht das Medium als solches. Was mir nicht gefällt, ist die Einschreibung und sozusagen Funktionierung dieses Medienbegriffs im Rahmen eines gewissen Theorie des Mediendeterminismus. Und wenn man insgesamt die heutige theoretische Lage ansieht, dann merkt man, dass der Mediendeterminismus als eine spezifische Figur des technologischen Determinismus der aktuelle kulturelle Diskurs praktisch völlig beherrscht. In einer oder anderen Form. Also mehr oder weniger alle gehen von diesem Modell aus. Und wenn man mit diesem Modell konfrontiert wird, erinnert man sich daran, wie man sozusagen mit englischem Modell gearbeitet hat. Ja. Das heißt, man erinnert sich an die Zeit, wo man sich gefragt hat, ach, warten Sie mal, ja, so einfach ist es doch nicht. Ja. Sie haben irgendwie den zentralen Term, also diese Produktionsverhältnisse übersehen. Und zwar so, dass zunächst einmal muss man sehen, was die Produktion ist, was Sie unter Produktion verstehen. Dann kann man von dieser Bestimmung in zwei Richtungen gehen. Das heißt, man kann sich fragen, welche Maschinen das tun oder welche Männer, Frauen, Kinder, Tiere, Pflanzen das tun, was wir als Produktion definieren. Und welche sind dann die Bedingungen, unter denen sie das tun? Ja, das heißt, wenn man nicht weiß, was die Produktion ist, kann man diesen Begriff von der Maschinen, sozialen Welt und so weiter nicht ableiten. Da wird ein Punkt überschritten, sozusagen wird ein gewisser Schritt übersprungen oder nicht reflektiert. Und dieser Schritt besteht immer darin, dass man sich fragt, was eigentlich identifiziere ich als Produktion in erster Linie? Habe ich diese Identifikationsmöglichkeit? Habe ich eine Regel, um die Produktion zu definieren? Dann kann ich ja auch fragen, ja, wie sich die Produktion gestaltet. Und Marx tut das, interessanterweise. Ja, das wird dann später noch sehen. Marx beschäftigt sich ziemlich systematisch mit der Frage, was ist die Produktion unabhängig von allen Bedingungen, unter denen sie überhaupt auftritt. Ja, das ist im Grunde diese Negativität bei Hegel, ja, und die wird als Produktion unterbezogen. Das ist eine Figur, die immer auch mit keinen Maschinen, was auch immer zu tun hat. Und das ist genau so, was ich hier versucht habe jetzt mit dem Medium. Das ist im Grunde sozusagen zweite Phase der marxistischen Kritik. Ich versuche zu fragen, wie definiert man das Medium, bevor man überhaupt fragt, wie dieses Medium zu gestalten ist, was für Maschinen dieses Medium produzieren, welche Weise dieses Medium erhalten ist und so weiter. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sehen, dass diese Frage keine ist, die, wie gesagt, wissenschaftlich, empirisch beantwortet werden kann. Ja? Es handelt sich um eine strategisch-politische, dialogische Entscheidung darüber, was ich als Medium gelten lasse. Und erst wenn ich diese ganze Feld der Auseinandersetzung, das Agonistische und Polemische, vergegenwärtige, dann sehe ich, dass es praktisch niemals einen Konsens gab darüber. Ja, wenn man zum Beispiel McLuhan liest, warum hat er diese ganze zunächst einmal Schwierigkeit in Amerika? Weil sein Medienbegriff wurde entnommen der Schriften von Ezra Pound und Lewis und so weiter. Das heißt, der Leute, die praktisch als Faschisten galten. Ja. Sein Medium ist der Botschaft, kommt von der katholischen Kirche. Ja. Es kommt aus bestimmten Richtungen. Ja, und die Leute haben diese Richtungen bekämpft, nicht die Medientheorie. Das heißt, die Frage nach der strategischen Wahl des Mediums ist eine Frage, die verankert ist in unserer allgemeinen kulturellen Entscheidung und nicht in der Technologie. Die Technologie ist eine absolut andere Sache. Kommt ja tatsächlich, ist ja notwendig, aber kann als medienrelevant nur dann interpretiert werden, dann auftreten, dann benutzen, dann diskutiert werden, wenn wir wissen, was das Medium ist. Und diese Entscheidung ist nicht technologiebedingt. Ist nicht technologiebedingt Unterscheidung. Das ist die Unterscheidung darüber, auf welcher Ebene und mit welchen Mitteln wir die Differente miteinander vergleichen wollen. Ja, wenn wir sagen, für mich ist das Kriterium des Vergleichs verschiedener Bilder, dass diese Bilder zweidimensional sind und Formen und Farben aufweisen, ja, wie kann ich das Gitter sagen? Dann ist es eine Vorentscheidung über das identische, äquivalente, vergleichbar, über die Ebene, auf der die Differenzen erst auftreten. Es gibt hier einen Moment der Homogenität, der total übersehen wird. Das ist genauso bei der Derrida. Ich sage jetzt gleich, warum übersehen wird übrigens. Das ist genauso wie bei der Derrida. Das sagt Écriture, Writing, Schrift, ja, nicht wahr? Dann kommen alle diese Differenzen. Ja? Das heißt, da sind die Differenzen auf der Ebene der Schrift, auf der Ebene der Ekritur. Diese Ebene ist von ihm aber gesetzt. Diese Ebene ist nicht gleich etwas, was man in der Wirklichkeit sozusagen finden kann. Es ist eine gesetzte Ebene. Das ist interessant, wenn man diese Ebene sieht, wenn man überhaupt fragt, was ist Ekritur für Derrida? Es sind nicht Bücher, das sagt er explizit. Es ist nicht das, was auf Papier steht. Es ist auch Film, ist auch Ekritur. Ja, es ist das und jenes. Natur ist auch Ekritur, weil die Natur besteht aus Charakteren, ja, wie Hieroglyphe, Chinesische und so weiter. Das heißt, wenn man sich fragt, was ist eine Schrift oder was ist Ekritur, man wird konfrontiert mit den Antworten, die zunächst einmal ungewöhnlich zu sein scheinen und sofort klar machen, wir haben hier mit einer autoriellen Entscheidung von Derrida zu tun, was er als Medium und Ekritur überhaupt setzt. Zunächst einmal, bevor er die Differenz schreibt. Warum sagt er aber, also wo ist der springende Punkt, warum eigentlich die Vermischung stattfindet, warum findet diese ganze Verwechslung statt? Weil man sagt, wo die Identität, was ständig bekämpft wird im Namen der Differenz, Identität ist der Identität der Werte, des Sinns, der Bedeutung und so weiter. Das ist die Identität. Ja gut, stattdessen spricht man darüber, dass alles das different ist. Okay, das ist alles different. Klar. Aber die Identität geht ja nicht verloren, sondern die Identität wandelt auf eine andere Stufe ab. Das ist die Stufe der Bestimmung der materiellen Bedingungen, unter denen dieser Sinn auftritt und konstituiert wird. Da sagt man, das ist Malerei, das ist Ekritur, das ist Fotografie, das ist jenes. Und glaubt, eine Fotografie wiedererkennen zu können, einen Computer wiedererkennen zu können, eine Malerei wiedererkennen zu können und eine Ekritur wiedererkennen. Das heißt, man glaubt an die Identität nach wie vor. Nur das ist die Identität nicht mehr des konstituierten Sinns, sondern das ist die Identität der materiellen, medialen Bedingungen, unter denen dieser Sinn konstituiert wird. Nur die Identität geht dabei nicht verloren. Das ist der Punkt. Die geht nicht verloren und die ist nicht allein durch die Technik motiviert. Weil wenn man sich fragt, was ist Schrift, dann ist es nicht Buch, wie gesagt, also etwas, was man industriell herstellt, sondern auch, was man mit der Hand schreibt, sondern auch private Briefe, wie Derrida sagt, Kritzeleien, auch alles das, was der Autor eigentlich schreiben wollte, aber nicht geschrieben hat, ist auch gekritzelt. Das heißt, wir bekommen sofort eine Bestimmung, die angeblich technologischer ist, aber in ähnlichen Sinn, rein strategisch. Und das wird systematisch übersehen, das wird einfach ausgeblendet. Und im Endeffekt bekommt man einen primitiven, technologisierenden Diskurs. Jetzt sieht man amerikanische Publikationen über die Kunst und so weiter. Es ist Wahnsinn. Ja? Alles ist im Prinzip aufgebaut. Aha, da hat sich so ein Mikroskop eingeführt. Dieses Mikroskop hat sich ein bisschen anders gestaltet. Deswegen das Sehen hat sich geändert. Und die Künstler haben angefangen, Mikroben und Bakterien zu sehen. Haben sie angefangen, Mikroben und Bakterien zu sehen, da haben sie diese bestimmte Formen wieder eingeführt, die sie viel nicht waren. Alles wird absolut erklärt dadurch, wie man sozusagen durch die Technologie zu gewissen Eindrücken kommt, diese Eindrücke dann wieder integriert und man ist im Grunde eine Funktion bestimmter technologischer Vorgänge. Und es ist eine völlig absurde Vorstellung.
Sollte man davon ausgehen, dass diese Absteckung der Grenzen des Mediums von Seiten des Autors immer so ein Akt der Manipulation des Lesers, Betrachters oder generellen Publikums ist?
Ja, deswegen die Figur des Verdachts hier. Das heißt, dass wenn wir mit wenn wir sozusagen das Wort Medium hören, müssen wir unsere Rolle bei uns sichern. Ja? Das ist schon anmerkend. Das ist ganz klar, dass die, die über das Medium sprechen, stellen einen gewissen Anspruch, und zwar einen totalen, wenn nicht totalitären Anspruch. Was auch legitim ist, ja, warum nicht? Ja? Wenn man diesen Anspruch nicht stellt, dann ist man interessant. Ja? Aber man muss ja ganz klar sehen, dass sie das tun und beginnen, statt in ihrem eigenen Namen zu sprechen, im Namen des Mediums zu sprechen. Das heißt, im Namen nicht nur seiner eigenen, sondern im Namen von uns allen. Ja. Die beginnen, dich an die Ebene der Existenz zu, als Alleinvertreter, als Alleinrepräsentanten, deswegen gehört das Problematik der Position, Alleinrepräsentanten zu denken und darzustellen, als Botschafter des Mediums, als Botschafter der Botschaft des Mediums. Das ist die Figur, die Leute wie Freud und Kandinsky, Schönberg, ja, angeführt haben, ja, um die Jahrhundertwende oder Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sie gesagt haben, oder Schönberg gesagt hat, das, was ich mache, und der Adorno, warum? Das, was ich mache, ist nicht diese oder jene Musik, ja, sondern eine Musik als solche. Ja. Weil ich einfach die musikalischen Figuren durchspiele, wie sie möglich sind. Nicht wie ich sie will, ja, sondern wie sie objektiv möglich sind und aufeinander folgen.
Ist es nicht irgendwie auch so, als würden Sie dann wieder sozusagen Derrida vorwerfen, dass er ja auch eine sozusagen Metaphysiker ist, weil er eine Antwort darauf gibt, auf die Frage, was ist, also was ist das Medium als solches, und darauf eine Antwort gibt, und deshalb ist er auch eine Metaphysiker.
Ja, ich würde das nicht vorwerfen, dass er das tut. Ja, ich denke, dass er das tut, ist gut. Ich würde ihm vorwerfen, wenn schon, dann, dass er das nicht zugibt. Das ist wirklich unfair. Ja. Er tut das. Er führt diese Figur der Écriture, der Schrift ein, in einer Form, die uns unbekannt war, bevor er seine Texte geschrieben hat. Das heißt, er konstituiert sie unter unseren Augen. Und sagt dann, die war immer da. Ja. Die war immer da. Und jetzt zeige ich Ihnen nur, wie es funktioniert. Das heißt, der Moment der Absteckung dieses Mediums, der Moment der Manipulation, der Moment der auktorianen Gestus, der dieser Raum zunächst einmal überhaupt konstituiert, das wird ausgeblendet. Und wenn schon Tod des Autors, ja, das ist eben dieses Spiel, was war immer schon da und was ist jetzt geboren. Also Derrida sagt Folgendes: Der Autor war immer schon da. Oder sagen wir so: der Anspruch, Autor zu sein, war immer schon da. Und das Medium war auch immer schon da, aber übersehen. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Dinge. Ein Ding war immer sozusagen vorgeschoben, ein anderes Ding immer schon da, aber übersehen. Jetzt mache ich diese klar, das andere verschwindet. Das ist so, wie man sagt, und das ist der metaphysische Gestus, ja? Schlechthin, wenn ich sage schon Metaphysik, was ist eine Metaphysik? Dass, wenn ich Ihnen zeige, was die Wahrheit ist, die Lüge stirbt. Der Autor ist eine Lüge, die stirbt, wenn sozusagen die wahre Beschaffenheit der Kultur klar wird.
Das heißt also, dass Autor und Medium eigentlich nur gleichberechtigt sein können, weil man sonst ja sagen kann, ein Autor mit Anspruch tut er dann nichts anderes als ein Medium zu schaffen.
Nicht gleichberechtigt, sondern das Medium ist das Werk des Autors. Ja, sozusagen, was der Autor autorisiert. Ja, Autor ist nicht etwas, also wichtig ist zu verstehen in diesem Zusammenhang, dass Autor ist gerade nicht derjenige, der etwas tut. So etwas wie Buch schreibt, ja, etwas produziert. Oder oder Bild malt und so weiter. Alter ist etwas, was der etwas autorisiert. Der autorisiert. Der sagt, bis jetzt war es nicht autorisiert und jetzt gebe ich so einen Befehl, es gibt so ein Papier, ich gebe es sozusagen und signiere das und jetzt ist es da. Ja? Es ist so wie ein, ja, wie ein Passkrieg. Ja? Bis ich Pass gekriegt habe, als ich Ausländer war. Ich war nicht autorisiert. Ich war zwar da, aber ich habe nicht, existiert in einem tiefen Sinn des Wortes. Dann habe ich eine Signatur bekommen, die tatsächlich mir gezeigt hat, dass ich existiere. Ja? Und so ist das ja mit dieser Geschichte mit der Akkretion. Ja? Dass Derrida diese Akkretion gesetzt hat, bedeutet nicht, dass er die Akkretion erfunden hat. Oder dass sozusagen Kandinsky hat Formen und Farben erfunden, hat sie nicht erfunden. Aber er hat sie als Medium autorisiert. Er hat gesagt, dieses ist Medium und ist als Medium zu betrachten. Ja. In dem Augenblick, in dem ich das Medium in dieser Form autorisiere, ja, übernehme ich praktisch die Verantwortung, ja, institutionelle, politische, strategische Verantwortung für diesen Medienbegriff und entmachte der Führer, ja, da sind sie tot. Ja, das ist genauso wie mit Nietzsche, ja, das hat schon bemerkt. Ja. Alle sagen, Gott ist tot. Interessante Frage ist, wer hat ihn umgebracht und wie? Ja. Die Leute sterben doch nicht von allein. Ja. Vor allem, wenn Autoren oder Götter, ja, das sind auch unsterblich. Irgendwie ist es schwer vorzustellen, wie sie von sich aus plötzlich sozusagen den Geist aufgeben. Also, es musste etwas unternommen werden, um sie umzubringen. Ja. Und das ist genau die Frage, die ich auch stelle. Also, die Frage ist nicht, wie der Autor, ob der Autor tot ist oder nicht, sondern wer hat Autor umgebracht, unter welchen Umständen und mit welchen Methoden. Und es ist ganz klar, dass der Autor, also im klassischen Sinne, umgebracht wurde durch die Einführung des Mediums. Und die Einführung des Mediums, wie im Sinne von Nietzsche, der sagt, ja, wenn sozusagen ich Gott umbringe, dann bin ich göttlich. Oder ich kann Gott umbringen, wenn ich sozusagen die göttlichen Prädikaten sozusagen aneigne. Dann sind das sozusagen die Autoren, die altmodischen Autoren umgebracht haben, haben das nur deswegen getan oder dadurch getan, dass sie sich selbst mehr Kraft zugemessen haben, mehr Macht zugemessen haben. Sie haben sich sozusagen das Recht angeeignet, nicht nur Werke zu signieren, sondern die Medien zu signieren. Ja? So wie man sagt, Fernsehen im Sinne von McLuhan. Ja? Das ist die Botschaft des Fernsehens im Sinne von McLuhan. Ja? Was ist das? Das ist genauso wie es ist Urinoir im Sinne von Duchamp. Ja? Das heißt, es ist Autorisierung eines Mediums durch einen Namen, Signatur, in einer gewissen Konstellation zu funktionieren. Das Medium wird signiert. Und nur wenn das Medium signiert wird, beginnt das Medium zu sein. Wenn das Medium nicht effektiv signiert ist, dann ist die Signatur der Gegenstand des Verdachts, ja, was ich versucht habe, im Buch des Verdachts zu entwickeln. Das heißt, hinter dem Medium steckt immer eine Subjektivität, also ein Autor, jemand, der dieses Medium einsetzt mit bestimmten Absichten zu bestimmten Zwecken.
Die Art und Weise, wie Sie jetzt den Autor charakterisieren, weist eine große Nähe zu dem Souverän in Karl Schmitz. Kant und Diktum auf. Sie haben in der letzten Sitzung auch kurz darauf hingewiesen, also auf diesen Ausnahmezustand. Hm. Also gewissermaßen benutzen Sie ja dessen Figur, souverän ist, der über den Ausnahmezustand entscheidet, um diesen Autor zu charakterisieren. Ja. Und es wäre nun möglich, wieder nachzufragen, auf welche Weise hat Carl Schmitt diese Unterscheidung Ausnahmezustand eingeführt, also wie andere diese Unterscheidung Medium einführen. Wenn man allerdings anfängt, so zu fragen, kommen wir in einen endlosen Diskurs, weil man immer wieder findet, dass es bereits etwas gibt, was eingeführt ist als Unterscheidung, auf das man sich beruft, was man nicht reflektieren kann in seinen eigenen Denkvorgängen oder in seinen Ausführungen. Was zwangsläufig nicht im Diskurs mit reflektiert werden kann.
Naja, wenn man... warum für mich sicherlich diese Figur bei Carl Schmitt interessant ist? Sehen Sie, Carl Schmitt ist ja war lange Zeit ein verbündeter Autor, ja, wegen des Nationalsozialismus, all diese Geschichten. Und es ist jetzt interessant, dass er so zu einer zentralen Figur geworden ist. Ja, im Grunde gibt es kein hat absolut den Heidegger abgelöst, ja, muss man sagen. Es ist interessant, dass wenn man jetzt schaut, auf wen sich die fortgeschrittenen, avancierten Autoren in unserer Zeit berufen, sei es in Frankreich, sei es in England, sei es in Amerika, sei es von links, sei es von rechts, sie berufen sich alle auf Carl Schmitt, ja, in der Form, so wie früher sie auf Heidegger berufen haben. Und die Frage ist, warum tun sie das? Und worauf berufen sie? Die Antwort ist ja sehr lehrreich, denke ich. Der Carl Schmitt war derjenige, der versucht hat, das Medium, er hat gesagt, der Begriff des Politischen. Das würde man heute nicht so sagen. Man würde sagen, das Medium des Politischen. Und das ist eben die Antwort auf diese Frage. Was er versucht hatte, zu freizulegen, hat er gedacht. Ich würde eher sagen, autorisieren und einführen, ist das Medium des Politischen. Der ganze Denken bewegt sich oder wird von einer gewissen Frage determiniert, die eine durch und durch avantgardistische ist, ja sicherlich. Die gleiche Frage wie bei Kandinsky und vielen anderen. Das ist die Frage, was unterscheidet das Politische medial von anderen Medien? Warum identifizieren wir ein gewisses soziales Benehmen, eine gewisse soziale Figur und so weiter als politische? Kann man sagen, ökonomisch kann man sagen, das kann man sagen. Und er macht das in der Abgrenzung von Determinismus. Er sagt, das Politische ist nicht das Juristische, ist nicht das Ökonomische, ist nicht das und ist nicht jenes. Gründet sich nicht in der Völkerpsychologie, gründet sich nicht in der Geschichte, gründet sich nicht. Sondern er versucht, einen Akt zu finden, einen Gestus zu finden, so wie Kandinsky versucht, ein Bild zu finden, das Bild des Mediums ist, ja, wo nur Form und Form. So versucht Carl Schmitt diese Frage nach der Medialität des Politischen durch ein Bild oder durch eine Figur zu beantworten, die nur politisch ist. Und das ist der Ausnahmezustand. Ja, er sagt, es gibt eine Möglichkeit, alles außer Kraft zu setzen, also ökonomische Aktivität zu stoppen. Institutionen aufzulösen, Gesetze außer Kraft zu setzen, das eigene Volk wieder Fremde zu bekämpfen, ja, durch Ausnahmezustand nach innen oder Krieg und außen. Man kann alles außer Kraft setzen. Was ist diese Möglichkeit? Was konstituiert diese Möglichkeit? Weil es immer noch geht. Das ist das Politische. Also genauso die gleiche Figur wie bei Kandinsky. Ja? Er sagt, man kann alles wegwischen aus dem Bild. Man kann Frauen eliminieren und Männer eliminieren. Man kann Landschaften eliminieren, Und es ist dieser Reduktionismus, ja, radikaler Reduktionismus der Frühmoderne. Man kann Städte, man kann alles eliminieren, aber das, was bleibt, das ist diese Form und Farbe, ist immer noch, und wenn man sagt immer noch, dann sagt man genuin die Malerei. Ja? Und so sagt man, wenn man alles außer Kraft setzt, was bleibt? Das Politische schlechthin. Ja? Und es ist interessant, dass man darüber hinaus nicht so weit gegangen ist. Ja? Und es ist interessant auch, dass wenn man jetzt fragt, also Badiou, wir werden darüber sprechen, Žižek, Chantal Mouffe, alle diese sozusagen aus der Zeit. Was ist das Politische? Sagen, ja, Politische im Sinne von Carl Schmitt, also so wie er das gemeint hat. Dass eben diese Autorisierung, die Signatur des Politischen, er hat eben das geschafft, das Politische als Medium zu signieren. Ja. Dadurch, dass er den Begriff des Politischen so extrem reduziert hat, wie kein anderer. Und auf diese Weise eine Möglichkeit geschaffen, über das Politische als Medium zu sprechen. Das heißt, Ihre Frage würde beantworten, damit, dass Thematisierung des Ausnahmezustands und Thematisierung der Politik als Medium eine gleiche Gestus ist. Der Verweis nicht aufeinander führt zu keinem weiteren unendlichen System der Verweise, sondern ist ein Gestus, in dem sowohl der Ausnahmezustand als genuin politische, wie das Politische als Medium konstituiert wird. Ja. Und gerade, dass diese Geste so vollzogen wird, zeigt, inwieweit das Mediale selbst ein Geste ist. Ja. Und zwar ein durch- und subjektiver Geste.
Gibt es eine begrenzte Anzahl der Medien, also so, dass man als Autor praktisch immer nur bestimmte Medien zur Verfügung hat, die man signieren kann, so wie Gott, die Schrift, Fernseher, das Leben, der Körper oder was auch immer. Und wenn man alle irgendwann durchgespielt hat, muss man quasi wieder zum ersten zurückkommen. Oder kann man auch neu erfinden?
Ich glaube, ja. Ich glaube, man kann neu erfinden. Man hat ja, man versucht das jetzt zu erfinden. Und das ist ganz klar, was versucht man zu erfinden? Man versucht, das Leben zu erfinden. Ich denke, das, was noch signiert ist, ist das Leben.
Aber schon seit dem 19. Jahrhundert wird das Leben als Medium.
Ja, aber irgendwie, die Signatur ist irgendwie undeutlich.
Darwin schon.
Naja, aber bei Darwin sind es noch Tiere. Sind es noch Evolution? Ist es noch das? Ist es noch jenes? Ja, das ist sehr, sehr vieles noch drin, was man eigentlich irgendwie nicht so mag. Ja. Schon Giorgio Agamben, ich werde darüber sprechen, ja, der sagt, was ist der Bios, dass die Griechen schon sozusagen zwei Arten Leben reflektiert haben. Das Leben, wie das Leben als absolutes Medium, sagen wir so, ist. Also Leben als Leben und als Leben, wie das Leben repräsentiert wird in sozialen Verhältnissen, in der Tierwelt und so weiter. Und also kodifiziert das Leben. Man sagt, die haben nie versucht, das Leben als Leben zu interpretieren. Sie haben gesagt, es gibt so etwas, aber sie haben nicht versucht, das war nie das Thema. Das Thema war immer nur sozial kodifiziertes und dargestelltes.
Aber das vitalistische oder vitalistische
Philosophie? Ja. Bergson. Ja, Bergson hat es versucht. L'Art Vital, ich glaube, das war der erste systematische Versuch, das zu machen. Aber ich denke, er hat immer noch das irgendwie in einer Form gemacht, die zu viel mit sich bringt. Ja, zu viel. Zu viel an, Problematik der Empfindung und Wahrnehmung und das und jenes. Jetzt Agamben versucht das, aber es ist zu viel an Politik. Das ist ganz klar. Bei ihm ist es zu viel an Politik. Bei vielen anderen ist es zu viel an Kunst. Ich denke, dass es gibt keine, so wie der Karl Schmidt, es gibt noch niemand, der uns sozusagen das Leben erfunden hat. Das Leben ist noch nicht erfunden. Das Leben ist noch nicht, noch nicht autorisiert. Wir leben immer noch nicht autorisiert.
Ich glaube, das ist in dem Moment erfunden, wenn jemand glaubhaft vorexerzieren kann, dass man alles, was mit Psychologie oder mit Konzepten solcher Art versucht hat, dass es hinfällig ist und dass man es durch irgendeine Form von Maschinenmodell oder ähnlichem simulieren oder mindestens besser oder konsistenter beschreiben kann.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen...
Aber das hat schon lange drin versucht.
Ja,
und das ist natürlich damit gescheitert. Das ist schon klar.
Wieso gescheitert? Also, er hat signiert und ist insofern also gescheitert.
Die Einschränkungen, die er vornehmen muss, sind zwar nachvollziehbar, aber eine vollumfängliche Beschreibung der Phänomene, dessen, was man ansonsten Leben nennt, hat er eben nicht leisten können.
Seine Begriffe schon.
Naja, aber bei Lemaitre gibt es auch kein Leben. Bei Lemaitre gibt es das Problem des Organismus. Es ist ein Problem des Organismus und Maschine. Das ist nicht das gleiche Problem. Ich denke, dass also jemand, der das alles eliminiert, das alles abträgt. Ja. Was ist Leben ohne Organismus, jenseits des Organismus, jenseits der Maschine, jenseits des Menschen, jenseits der irgendwelchen Bakterien und so weiter, jenseits der Wahrnehmung, jenseits von allem. Man muss irgendwie eine Figur erfinden, die ist noch nicht erfunden. Wo man das alles eliminiert und immer noch am Leben bleibt. Ja. Wo man sagt, es ist zwar alles weg, aber es ist noch am Leben. Und ich denke, das ist eine im Grunde theologische. Das, also um das wirklich zu gucken, ja, man muss ja eher in eine völlig andere Richtung gehen. Also ich würde, das interessiert mich nicht so sehr, aber ich würde eher gehen in die, so wie übrigens politische Theologie von Karl Schmidt, ich würde absolut gehen in der 4., 5. Jahrhundert. Theologis. Also erste, zwei, drei Jahrhunderte nach der Formierung der christlichen Theologie. Wo man sich Fragen gefragt hat, und das ist die Frage, wie man nach dem Tod lebt. Was ist das Leben nach dem Tod? Ja? Also, kein Sex, kein Organismus, kein Denken. Keine Unterscheidung der Geschlechter, keine Unterscheidung von das, keine Unterscheidung von denen. Es bleibt nur die Seele. Hat die Seele ein Geschlecht? Hat die Seele kein Geschlecht? Hat die Seele einen Raum? Hat sie keine? Hat sie eine Zeit oder hat sie keine? Also das sind interessante Fragen. Ich glaube, interessante Antworten kriegt man entweder von der Theologie des 4. und 5. Jahrhunderts oder von der Zombie-Filme.
Was von Zombie?
Hollywood-Zombie. Und, ja, weil interessante Frage ist immer die Frage, also für die Problematik des Lebens interessante Zone. Ist die Zone des Lebens nach dem Tod? Also wenn ich zum Beispiel schon eine Leiche bin und verwesen und so, aber immer noch Blut saugen kann, ja, also. Das ist interessant, ja, weil das stellt die Frage nach dem Leben mit einer gewissen Schärfe. Also ich würde eher in diese jenseitige Dimension sein. Ich glaube, dort kann man was finden. Ich weiß nicht was, ja, ich habe es nicht gemacht. Aber ich denke, dass wenn man aufmerksam diese Art Literatur liest oder diesen Film ansieht, kann man zu so einer Formulierung kommen, ja, wie bei Carl Schmitt, ja, wo das Leben irgendwie alles, das ist schwierig, ja.
Also Deleuze hat es ja auch versucht, in dem Plateau mit dem Körper ohne Organe.
Ja, da hat es versucht. Hat es auch nicht funktioniert. Aber das ist schon eine richtige Richtung, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man, irgendwie, das Problem ist, dass der ganze Trick besteht darin, dass, wenn ich sage Körper ohne Organe, dann sage ich nicht gleichzeitig, was es eigentlich ist. Ja? Das heißt, wenn ich sage, der Ausnahmezustand mit Schmidt, dann ist es das Medium, und in diesem Punkt ist das Medium identisch mit dem Zeichen. Also wenn Deleuze zum Beispiel gesagt hätte, das ist großer Organ und das ist das, ja, dann hätte es funktioniert. So wie Kandinsky hat gesagt, es ist ein Bild oder Darstellung und das ist das. Ja, jetzt habe ich es gemalt. Ja. Aber ich habe das irgendwie nicht gemalt. Ja. Das blieb ein leeres Versprechen. Ja. Weil man weiß nicht, was ist das Körper oder Organ. Man stellt sich das nicht vor.
Und es ist das auch kein Zufall, dass im 14. und 15. Jahrhundert nach Christus, gerade in dieser Zeit, die Sie jetzt eben analysiert haben, eben diese Diskussion über Abendmahl und so weiter, über Realpräsenz und so weiter geführt werden. Also kurz hier von Nicea und diese ganze Geschichte, es geht immer um dieses merkwürdige.
Genau, das ist der Brot und Wein, ja. Ob sie leben oder nicht leben, unter welchen Bedingungen sie leben, unter welchen Bedingungen sie nicht. Das ist immer der Punkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich damit, ich beschäftige mich damit, ja. Aber wenn man sich überhaupt damit beschäftigen will, ja, man ist einfach blind, ja, so wie die Leute vor Kandinsky blind waren. Wir werden uns wundern. Wir werden uns noch wundern. Ich versichere, in einigen Jahren kommt jemand auf die Idee. Schaut einfach diese Bilder und entweder Amtmann, ich weiß nicht, aber findet ein Bild und plötzlich sagt, ah ja, das ist es. Bin sicher. Es ist noch nicht geschehen, aber es wird so sein. Es wird so etwas ein Bild sein, denke ich. So ungefähr in diese Richtung.
Aber warum könnte ich nicht zum Beispiel sagen, es ist im Grunde genommen die Kirche, die Aufschrift des Lebens mit diesem Begriff Seele schon weggenommen?
Ja, aber Seele kann man nicht sehen. Das Problem ist, dass wir müssen es irgendwie, es muss etwas uns gezeigt werden, und so wir sagen, aha, das ist die Seele.
Ja. Man muss auf Farbe und Form dann hinweisen können.
Man muss ja.
Alles rausgenommen hat, also.
Aber man muss irgendetwas bleiben. Also wenn ich sage, das reine Leben ist Seele, das sage ich zwar Ihnen, aber leider können Sie es nicht sehen. Ja. Es ist keine richtige Antwort. Ja. Ja,
das ist dann auch der Grund, wieso ein Autor nie ein Medium erfinden kann, sondern immer nur autorisieren kann.
Immer nur autorisieren.
Weil er auch etwas verweisen muss, was schon vorher da war.
Genau. Oder vorher da war, aber man weiß nicht, also bevor das autorisiert hat, hat man das auch nicht gesehen. Nachdem er autorisiert hat, hat man gesehen, dass es immer schon da war. Ja? Aber davor hat man das nicht gesehen.
Es ist nämlich eine Bedeutung, wie diese.
Diese Autorisation funktioniert ja auch sehr gut ohne das Sichtbare.
Ah? Aus welchem?
Ich sage, diese Autorisation funktioniert ja, oder die Autorisierung funktioniert ja auch durch das ohne das Sichtbare.
Ja, das muss schon irgendwie etwas sein, was ich vorlege. Ja? Muss etwas sein, was erfahrbar ist. Ja. Etwas,
was. Ich meine auch nicht bei dem Unbewussten oder so, ist es ja genau das
Gleiche. Ja, im Unbewussten, ja, eben. Unbewusster hätte es nie funktioniert und hat nie funktioniert. Bis Freud gesagt hat, das Unbewusste ist der Traum. Ja. Also er hat gesagt, das ist es. Ja. Also das Medium, es gibt einen Punkt, wo das Medium der Zeichen identisch sind. Dann funktioniert es. Und so muss jemand irgendetwas zeigen und sagen, das ist das Leben oder das ist die Seele. Jetzt sehen Sie.
Was ist sowas,
und dann alle sagen, ja,
genau. Aber was ist denn mit sowas wie Krankheit?
Also, ja, aber Krankheit kann man auch nicht sehen.
Oh, doch.
Nein, nein, man kann Symptome.
Das kann ja jeder sehen. Irgendwie.
Man kann Symptome sehen, aber nicht die Krankheit selbst. Nein. Schau dir, wenn ich die, ich sehe Symptome, also man ist rot und zittert oder ich weiß nicht was. Aber das zeigt, dass er krank ist. Aber die Krankheit selbst, wenn man sich fragt, wie zeigt sich die Krankheit selbst, dann kriegt man wieder so eine Bakterie.
Ja, aber ist Krankheit nicht selber eine Bedingung überhaupt für Leben?
Ja, ja, klar, das ist das Gleiche, ja. Aber die, ja schon, aber man fragt sich, aber das ist die gleiche Frage, wie sieht man das? Also sehen Sie, Sie sind krank, ja, die Frage, zeigen Sie Ihre Krankheit und dann zeigt man irgendwelche Bakterien. Aber Bakterien, die diese Krankheit verursacht, fühlt sich dabei sehr gut. Das Problem ist, dass wenn ich frage, was ist Krankheit, kriege ich etwas ganz Gesundes auf der anderen Seite. Also das ist eine gesunde Bakterie, die sich gut fühlt, wobei sie sich vielleicht schlecht fühlt. Das heißt, man kriegt nicht das zu sehen, was man eigentlich sehen will. Ja, man will Krankheit sehen. Das ist genauso, wie man sagt...
Aber das stimmt ja nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin krank, in dem Moment, ich kriege zum Beispiel Herzklopfen,
ja.
Kann man nachweisen irgendwie so. Also es muss ja nicht, das muss ja nicht ein Bakterium sein.
Nein, Herzklopfen schon. Aber die müssen eine Ursache
haben. Das sind ja alles so, Krankheit als Krankheit kann ja alles sein. Krankheit als ja. Reaktionsform auf alles, wie auch immer.
Eben, Reaktionsform.
Es kann alles
aber
sein.
Ursache, die Krankheit ist eine Ursache ihres Herzklopfens. Und die Ursache als solche ist schwer auffindbar. Es ist genauso, wie man sagt, im Grunde Lametrie ist Erklärung dessen, warum der Organismus nicht das Leben ist. Ja? Er sagt, der Organismus kann auch dargestellt werden als eine Maschine. Also wir brauchen die Hypothese des Lebens nicht, um überhaupt sozusagen Maschine von uns zu unterscheiden. Aber irgendwo liegt doch die Möglichkeit des Lebens. Das heißt, irgendwo denkt man darüber nach, was ist das Leben als Leben? Und das ist sicherlich nicht dieser Spermien und ich weiß nicht, wie die jetzt alle diskutiert werden. Das sind immer noch Organismen und so. Das Leben muss etwas sein, was da ist, aber gleichzeitig nicht diese organistische Form hat, denke ich. Ich glaube, die Form führt uns irgendwie in die Irre. Es muss irgendwas anderes sein, was nicht so die Form hat.
Aber der Übermensch zum Beispiel von Nietzsche versteht sich doch schon als Botschaft des Mediums-Lebens.
Ja, ja. Aber der versichert uns nur, dass wir das, dass es im Kommen ist, ja, und dass wir das irgendwann anschauen. Ja. Aber irgendwie zeigt nicht. Ja. Das sind alles so prophetische Diskurse, die uns irgendetwas versprechen und uns zeigen. Aber die Menschen sind nicht so, ja, die glauben an sowas. Die Menschen müssen gezeigt werden, also sie müssen glauben, dieses Bild, dieser blaue Fleck oder schwarze Quadrat, das ist wirklich das Medium. Das glauben sie. Obwohl es völlig absurd ist, aber das glauben sie. Aber wenn man ihnen nur etwas verspricht und sagt, nicht das, was sie sehen, sondern etwas anderes, was sie noch nicht sehen oder vielleicht nie sehen, dann nehmen sie das zur Kenntnis, stimmen das vielleicht zu, aber glauben nicht. Ja, sie haben nicht das Gefühl, sie haben das bekommen, was sie eigentlich bekommen wollten. Und ich glaube, in Sachen Leben haben sie das noch nicht. Und dann, um auf die Frage, auf ursprüngliche Frage zurückzukommen. Erstens denke ich, dass man viele Medien noch signieren kann. Drittens denke ich, dass die Medien sich auch spalten. Genauso wie wir gleichzeitig viele mediale und inkompatible Definitionen, was man total übersieht, man ist absolut blind geworden, ja, in letzter Zeit. Durch diesen technologischen Determinismus. Man sagt immer und, Avantgarde, Malevich und Kandinsky und Bauhaus und so weiter. Die haben es entdeckt. Ja. man ist absolut blind zur Tatsache, dass die Bestimmungen, die sie gegeben haben, inkompatibel sind. Und so, ich denke, dass man auch inkompatible einer Reihe vielleicht, einer Gruppe oder miteinander inkompatiblen Bestimmungen dessen bekommt, was Leben ist. Übrigens. Ich denke, es wird sogar einige inkompatible Definitionen oder Signaturen geben. Das würde mich nicht überraschen. Aber ich weiß nicht, was die Menschen sonst interessiert. Ich glaube, das Leben interessiert sie momentan, aber sonst nicht viel. Die Politik vielleicht. Aber hier ist nicht. Und warum sie das Leben interessiert, das ist auch eine interessante Frage. Also ich meine, man interessiert sich meistens doch dafür, dass man nicht hat. Das ist ganz klar. Ich glaube, man hat so ein unbestimmtes Gefühl, dass man eigentlich nicht mehr lebt. Und deswegen interessiert sich das.
Oder noch nicht.
Oder noch nicht. Also man hat das Gefühl,
aber was ja auch Sinn macht, ne? Also irgendwie so,
ja,
nicht leben zu
müssen. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass man entweder oben ist oder nicht so weit. Aber irgendwie, dass man zumindest nicht lebt. Ja? Also, so wie man das Gefühl hatte, damals in der Avantgarde. Und, ja, so.
Ich denke, man hat einfach nicht das Gefühl, dass das Leben einem wirklich gehört, weil man nicht darüber bestimmen kann, wie lange es dauert. Also wenn man etwas wirklich besitzt, dann hat man ja die Kontrolle darüber. Das Leben, wir sind eben nicht ewig jung, wir leben nicht ewig. Und so lange gehört es uns eigentlich auch nicht richtig. Also kann man schon sagen, dass wir das Leben nicht besitzen. Und deswegen nach dem richtigen, echten Leben, das wir haben, und das wir selber bestimmen können, sehen.
Das
ja.
Das rückt aber immer mehr in den Mittelpunkt, also auch was die Forschung betrifft eigentlich. Das wird länger und das heißt, die Problematik sehe ich nicht so. Also ich glaube, jetzt, wenn jemand weiß, jetzt schon so lang ist, müsste man sagen, dass das nicht immer im Moment zu leben versuchen, glaube ich.
Ja, ich meine, das heißt schon so weit. Das Problem ist ja immer noch, dass es zwar immer weiter kommt, aber sich eigentlich der Lösung nicht richtig nähert. Also,
natürlich.
Ja, das denke ich, da stimme ich zu. Ich denke, dass tatsächlich, wenn schon man plausibel, also wenn man schon darüber nachdenkt, welche plausible Modelle, irgendwie nicht überzeugende, aber trotzdem plausible Modelle des Lebens angeboten sind, wir werden in Bezug auf Badiou auch darüber sprechen, das sind die Modelle des Ereignisses. Ja. Man kann sagen, dass authentisch lebendig ist das Ereignis. Das heißt, etwas, was sozusagen grundsätzlich endlich ist. Ja, eine gewisse Einschreibung, die sich nicht stabilisieren lässt. Und die Welt, also sozusagen die Hoffnung, das zu stabilisieren, sozusagen die Hoffnung, das zu stabilisieren, ist nur Effekt der grundsätzlichen Unstabilisierbarkeit. Ja? Also wenn Sie sagen, man will es immer weiter verlängern, ja? Dann zeigt es von Anfang an, dass es nicht klappen kann. Ja? Wenn zum Beispiel, nehmen Sie Sie sehen zum Beispiel einen Stein. Sie würden sich nicht bemühen darum, dass dieser Stein immer weiter lebt, ja? Oder immer weiter besteht, weil es Ihnen, Sie eher das Gefühl haben, dass das ist ohnehin. Ja? Bei Menschen aber oder bei Tieren haben Sie das Gefühl, vielleicht kann man das verlängern. Aber dieses Gefühl, man sollte es verlängern, man wird es verlängern, man verlängert das, ist eine Reaktion darauf, dass es eigentlich grundsätzlich als endlich angesehen wird. Ja? Das Grunderlebnis der Ereignishaftigkeit. Also man kann sagen, dass wir das Lebendige mit lebendigen dann konfrontiert werden, wenn wir mit einer radikalen Ereignishaftigkeit zu tun haben, das heißt mit einer radikalen Endlichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, ja, das zu denken. Das heißt, aus der Perspektive der Sterblichkeit. Ja, das war die Linie von Heidegger. Ja, und sozusagen das, was absolut unwiederbringlich verschwinden kann, das ist das Leben. Ja. Alles andere ist nicht das Leben. Nur, denk mal aber in diese Richtung, dann auf der anderen Seite greift man zu sehr, oder das hat mit gewissen ontologischen Optionen, man wird mit gewissen ontologischen Optionen konfrontiert. Eine Möglichkeit ist sicherlich zu sagen, die Welt ist lebendig. Also wenn wir in dieser, weil die Welt ist das, was endlich ist, generell. Ja. Viele radikale Autoren, wie Whitehead zum Beispiel, gehen in diese Richtung, philosophische Autoren des 20. Jahrhunderts. Im Grunde Heidegger auch. Und wenn zum Beispiel wir sagen, dass der ganze Big Bang und so weiter, diese Explosion und so, das ist eine Art Geburt, ja. Also dass die Physik geht auch in diese Richtung, geboren sein, entwickeln, expandieren und dann zusammenzukommen, ja, das heißt sterben. Das heißt, die Frage ist, inwieweit die Frage nach dem Ereignis hat damit zu tun, inwieweit unsere Ontologie im Sinne der sozusagen ontologischen Bestimmung des Weltganzen, ja, wie wir, in welche Richtung wir gehen. Ja. Ich denke, sehr lange Zeit sind wir gegangen in die Richtung, das als nicht lebendig zu sehen. Das war sozusagen eine ziemliche Vorentscheidung. Nun, wenn man an die sozusagen an die Gründe für diese Vorentscheidung anschaut, ja, die liegen bei Kepler, bei Newton, bei diesen ganzen Autoren, dann sind das alle Gründe, die jetzt inzwischen nicht mehr gelten. Ja. Ein neutraler Begriff des Raumes, ja, ein neutraler Begriff der Zeit, mechanische Bewegung als eine Bewegung, die sozusagen nicht ereignishaft ist, das heißt, nie beginnt, nicht aufhört und so weiter. Also alle diese Figuren des Nichtlebendigen, die klassische Figur des Nichtlebendigen, sind gerade die von der heutigen Wissenschaft eher, also Wissenschaft mit ontologischem Anspruch, eher in Zweifel gezogen werden. Ich denke, dass wir zu einer Bestimmung des Lebendigen auch erst dann kommen, wenn gewisse ontologische Entscheidungen in Bezug auf die Beschaffenheit des Weltganzen getroffen werden. Ja. Ich glaube, wir leben in einem Paradigma oder in einer Einschätzung des Weltganzens in Bezug auf lebendig und unlebendig, irgendwo ihre Ursprünge woanders hat und nicht reflektiert ist. Es ist interessant, dass viele, die darüber nachgedacht haben, gerade in diese Richtung über Whitehead ist. Ja. Und dann kommt allerdings dieser Körper ohne Organ und so weiter wieder zum Tragen, weil dann kann man sagen, was das ist das Weltganze. Letztendlich, das ist die Welt. Ja, wenn man das sagt, dann kommt sofort, das ist sozusagen die Welt, verstanden als das Weltliche der Welt, unabhängig davon, in welcher Form diese Welt existiert. Also so etwas in der Richtung. Also man kann in diese Richtung denken. Allerdings irgendwie scheint mir das auch nicht so hundertprozentig. Weil wenn wir sagen, die Welt ist, das sehen wir auch nicht. Es ist zu abstrakt. Theorien zu unglaubwürdig. Also irgendwie zu vage. Zu unsicher, ja. Also ich kann es nicht jetzt liefern. Aber ich habe das Gefühl, dass man dann darüber nachdenkt und nachdenken wird. Ja. Was ist das Paradigma, was ist der Punkt, an dem das Medium mit dem Zeichen identisch wird? Wo sozusagen der situierende konstruierende Moment als Signatur gilt.
Man muss dann methodisch aber festhalten, das ist sozusagen die Königsfrage der Theologie.
Es ist wie jede mediale Frage der Theologie.
Ja, bloß das mal explizit programmatisch mit einbauen in die Überlegung, dass wir dann im Grunde genommen genuin theologische Figuren traktieren. Und dass es wirklich Sinn macht, mal in diese alten Archive zu gucken, weil möglicherweise viele Aporien, an denen wir uns heute sozusagen im Kreislauf wie Hamster sich, dass da vielleicht Wege sich auftun, die helfen können.
Absolut. Und schauen Sie einfach die reale Geschichte der Mediendiskurses. Der heutige Mediendiskurs lebt in einer totalen Verblendung. Schauen Sie mit diesem technologischen Determinismus und so weiter, schauen Sie die reale Geschichte der Medienkonstituierung, das Geistige in der Kunst, total theologisches Buch. Carl Schmitt, politische Theologie, McLuhan, durch und durch katholische theologische Schriften, anders dann. Das heißt, alle reale konstituierende Gäste in der Medientheorie waren ohne jeden Ausschluss oder ohne jedes einzelne Gegenbeispiel, alle waren theologisch. Also man kann weiter und weiter gehen. Ja? Die ganze Kritur ist genauso. Kritur ist nichts anderes als Sender-Kritur. Ja? Das ist die Schrift. Ja? Die Schrift ist offensichtlich die heilige Schrift. Und wenn man schon genau listet, dann ist es auf Anhieb klar. Das ist alle mediale Sätze geworden, theologische Natur. De facto. Schlicht und einfach historisch gesehen. Das wird auch theologisch. Das kann es bestimmt. Es wird jemand machen, der gut theologisch kommt.
Das Nicht-Haben vom hereingesagten Moment scheint dann vielleicht auch der Grund dafür zu sein, dass die populären wissenschaftlichen Theorien ja eigentlich also das Hereingesagte betonen, gerade was die Zeit betrifft.
Ja, die gehen alle in diese Richtung. Die gehen alle in diese Richtung. Und ich denke, das ist auch so typisch, dass wenn man sozusagen, wenn man diese Frage stellt, die dumm zu sein scheint oder inadäquat zu sein scheint, ist die Welt im Ganzen lebendig oder nicht? Das scheint irgendwie eine Frage zu sein, die niemand sich stellt. Aber im Grunde, wenn man die Geschichte anschaut, kommt die Frage immer wieder auf. Ja? Wir haben in der ganzen Weltgeschichte ständig Diskussionen darüber. In Griechenland, in Indien. Und zwar immer die eine Position der andere. Ja? Das ist eine Illusion zu glauben, dass man sozusagen, da bekommt zwar Oberhand irgendwann, aber die andere Position bleiben auch ja, irgendwie im Hintergrund und so. Es war nie die Zeit, wo es einen Konsensus gab. Und der Konsensus schien etabliert zu sein mit Newton. Kepler und Newton waren diejenigen, die sozusagen geglaubt haben, das Entscheiden zugunsten des Nichtlebendigen. Und ich denke nicht, dass es hält. Also man argumentiert nicht in diesen Begriffen. Ja. De facto, aber wie Sie sagen, Orientierungsbild für die heutige Wissenschaft ist das Lebendige, das heißt der Ereignishafte, Endliche, in der Zeit verlaufende, unwiederholbare und so weiter. Na gut, ich denke, wir haben sozusagen einen Durchlauf gemacht durch die Themen und mal sehen wir uns irgendwann, ja, Sie wissen. Entsprechende